ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, in vielen Briefen von Paulus zum Beispiel, am Anfang sagt er dann öfter mal, ich freue mich so über euch, oder jedes Mal, wenn ich an euch denke, sagt er der Gemeinde, der da schreibt, dann danke ich Gott für euch, was er alles in eurem Leben getan hat, das ist so herrlich. Ja, also da merkt man auch diese enge Verbundenheit, die da ist. Und die empfinde ich jedes Mal, wenn ich in eine Gemeinde komme, wo wirklich Jesus das Haupt ist, das Zentrum ist. Und die Leute ihm folgen wollen und mehr von ihm lernen wollen. Aktuell ist es so, also ihr seht schon, der Text heute Morgen kommt aus Markus Kapitel 13. Aber ich möchte vorweg schnell noch einen anderen Text euch lesen, ganz kurz. Der drückt das sehr gut aus. Das ist eben nicht der Predigttext, aber das ist so eine Stelle. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 3. Ich lese es mal aus Hoffnung für alle. Das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich habe hier die Elberfelder sonst dabei. Da schreibt Paulus, vor Gott, unserem Vater, haben wir daran erinnert, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, mit welcher Liebe ihr für andere sorgt und mit welcher Hoffnung und Geduld ihr auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus wartet. Gerade davor in den ersten Versen hat er diese Begrüßung und hier setzt er das noch hinterher. Und wenn wir für euch beten, dann bringen wir das auch ganz bewusst nochmal vor Gott, weil wir eben sehen, wie großartig das ist, was Gott bei euch wirkt. Ich habe genau diese Stelle aus 1. Thessalonicher 1, Vers 3 mal in eine Predigt gehört von Pastor Chuck Smith, der letztes Jahr in die Ewigkeit gegangen ist. Und er hat, nachdem er diesen Text gelesen hat, da an dem Punkt genau aufgehört und hat gesagt, das sind die drei Charakteristika einer geistlich reifen Gemeinde. Er sagte, zum einen das Werk des Glaubens, oder wie es hier die Hoffnung für alle schreibt, dass ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zum anderen die Liebe, in der ihr arbeitet, wie ihr auch füreinander und für andere sorgt. Und das dritte, sagt er, ist dieses ausharrende Erwarten der Wiederkunft Jesu. Diese Erwartung seines Kommens, das ist eine der drei Charakteristika einer geistlich reifen Gemeinschaft. Und genau um das geht's eigentlich heute in diesem Text, der in der Predigt, der Predigttext ist für heute Morgen. Und das sind da nur die ersten vier Verse, die wir miteinander lesen. Ich habe die auch mitgebracht, wer mitlesen möchte. Ist leider ein bisschen so, dass da ein Wort verschluckt wird von der Einstellung, aber das ist halt Technik, ne? Da kann man nichts dran ändern. Gut, die Frage ist wirklich, halten wir Ausschau? Sind wir Menschen, die auf ihn warten? Es gibt viele Gemeinden, es gibt so viele Themen, wichtige und nur welche, die für wichtig gehalten werden. Und da ist manchmal das ein Randthema, was wirklich wichtig ist. Aber ich glaube, euch ist das schon auch klar. Ich möchte das aber nochmal heute Morgen erneuern. Das liegt mir so auf dem Herzen. Markus 13, die Verse 1 bis 4. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders, sage uns, wann wird dieses sein? Und was ist das Zeichen, wann dieses alles vollendet werden soll? Sie sind aus dem Tempel gerade herausgegangen. Weg war Richtung Ölberg hin. Und da sind die Jünger und sind total begeistert. Und so sind wir Menschen, oder? Wir sind immer von was Großem begeistert, was wir sehen. Also wir sind erstmal begeistert, wenn wir eine christliche Versammlung sehen, die gerammelt voll ist. Da denken wir, ah, toll. Sind vielleicht dann entsetzt, was wir hören an Predigt, weil da irgendwas nicht ganz biblisch ist. Aber wir sind erstmal begeistert, dass so viele Menschen da sind. Weißt, mir hat früher mal jemand gesagt aus einer Pfingstgemeinde, ja, man sieht ja an den und den Personen, wie Gott die segnet. Und ich sagte, woran siehst du das? Ja, weil so viele Menschen da kommen. Ich sagte, ist das ein Argument? Ah, ja, ich finde schon. Sag ich, Mensch, da müsste ich ja begeistert sein, wenn ich eine Papstaudienz im Fernsehen sehe. Weil die Straßen vorm Vatikan sind ja alle verstopft. Ne? Naja, das ist ja was anderes. Na, die Zahl der Menschen ist es nicht. Das macht die Theologie nicht plötzlich richtig und so weiter. Das ist es nicht. Aber wir Menschen sind immer begeistert von was ganz groß ist. Ja. Und so ganz groß eben war auch der Tempel. Wir können uns das heute kaum noch vorstellen. Zum Glück haben sie in Jerusalem so einen archäologischen Garten gemacht, wo sie ein Bild von Jerusalem nachvollzogen haben in klein, dass man sehen kann, wie Jerusalem damals in dieser Zeit etwa ausgesehen hat. Und da ist eben auch der Tempel, so wie man aus alten Überlieferungen noch weiß, wie er wohl ausgesehen hat. Der Tempel wurde von Herodes dem Großen gebaut. Das ist der Mensch da außen. Gut, das Bild ist natürlich viel, viel später erst gemacht worden, aber so hat man ihn sich vorgestellt. Er war klein an Wuchs. Das ist dieser Herodes, der den neugeborenen Jesus verfolgt hat und die Kinder hat umbringen lassen, die etwa in dem Alter waren. Ein kleiner Mann wird berichtet aus der Geschichte, aber der hat ein sehr großes Ego gehabt dafür, ne? Und hat damit eigentlich das Kleine, Kleinwüchsige wohl überspielt und hat große Bauwerke entstehen lassen. Ihr seht daneben die Festung von Masada. Das war nach dem jüdischen Krieg der letzte Rückhalt der Rebellen gegen die Römer. Und die wurde erst 3 Jahre, nachdem der Krieg eigentlich schon beendet war, eingenommen. Festung von Masada ist am Toten Meer gelegen und ist also ganz oben auf dem Gipfelpunkt dieses Berges, eine riesige Festungsanlage, die dort gebaut wurde. Und da sieht man heute noch diese Reste, wie ihr es hier auf dem Bild seht. Das ist eins, was er gebaut hat. Er hat den Winterpalast in Jericho bauen lassen, war auch eine riesige Anlage. Oder andere Festungen, die er hat bauen lassen, das Herodion. Da hat man sogar oben die Spitze des Berges abgetragen, damit man dort diese Festung mit all den Vertiefungen und Kellergewölben und Lagern und so weiter einrichten kann. Auch ein riesiges Ding. Und was viele Besucher von Israel auch sehen, die meisten jedenfalls, wenn sie eine Rundreise machen, das ist das Amphitheater in Caesarea. Das war weitestgehend erhalten und man hat alles andere, was kaputt war, noch erneuert. Und auch heute gibt's dort Konzerte und Leute können da sitzen und merken, was für eine Akustik, ja. Da kann einer unten stehen und kann reden und in der letzten Reihe ganz oben hört man ihn noch, weil die Akustik vom Meer, wahrscheinlich der Wind, der da kommt, trägt das, was er sagt, nach oben. Das sind alles Bauwerke, die Herodes der Große in Auftrag gegeben hat. Deswegen heißt er der Große, weil von Körpergröße war es nicht. Ne? Er war ein ziemlich kleiner Kerl, aber das hat er gemacht. Und eins davon war eben auch der Tempel in Jerusalem. Er wollte, dass das das größte Bauwerk in Jerusalem sein soll. Und er hat das als Vorhaben angekündigt. Und da er ja nicht von Geburt ein Jude war, sondern als König eingesetzt war, er kam aus einem anderen Volk, er war in Abstammung der Edomiter, hat das Volk oder haben die Juden selbst Angst gehabt, der will nur unseren Tempel kaputt machen. Ne, der muss ja erstmal den alten wegräumen, bevor er einen neuen bauen kann. Am Ende geht's ihm nur darum, uns den Tempel wegzunehmen, ne, der nach dem Exil gebaut wurde unter Zerubabel und Esra. Ne, das will er nur machen. Deswegen hat er, um diese Ängste zu entkräften, hat er schon viel Baumaterial über Jahre heranschaffen lassen, bevor der Bau selbst eigentlich begann. Und er hat ein großes Bauwerk gebaut. Und das kann man an dieser kleinen Nachbildung in Jerusalem sehen. Das ist also ein Bild von dieser Nachbildung dort. Die Höhe des alten Tempels lag bei etwa 27 Meter. Die Perserkönige in der damaligen Zeit, als der Tempel unter Zerubabel und Esra gebaut wurde, haben nichts Größeres erlaubt. Und deswegen können wir das nachlesen in den Schriften im Alten Testament, die um diese Sache gehen, also Esra, Nehemia und so weiter, dass viele gesagt haben, oh, wie wenig ist das im Vergleich zu dem Glanz, den Salomos Tempel hatte. Der war viel prächtiger und viel schöner und größer. Aber mehr war nicht erlaubt und so wurde der mit etwa 27 Meter Höhe gebaut. Als er ihn hat abreißen lassen, hat er wirklich das gemacht. Er hat gesagt, ich baue ein noch größeres Bauwerk. Und es ist über Jahrzehnte daran gebaut worden. Und es war dann etwa 55 Meter hoch. Das ist das, was ihr hier seht. 55 Meter hoch, das sind etwa 17 bis 18 Stockwerke. Ja, also schon ein riesiges Bauwerk in der damaligen Zeit. Und er hat die Anlagen mit Kolonnaden versehen. Das seht ihr hier am Rand, ich gehe nochmal weiter. Zum Beispiel der Halle Salomos, auch wie sie genannt wurde, wo Versammlungen waren, wo Sprecher waren, wo Leute sich treffen konnten, um eben Gott anzubeten oder darüber zu reden, über Texte aus den Schriften, ja. Flavius Josephus, das ist ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, berichtete, dass einige der wertvollen polierten Steinquader etwa 11 Meter in der Länge waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Steinquader 11 Meter lang? Also ein wahnsinniges Ding. Etwa 3,50 Meter hoch und eine Dicke von 5,50 Meter etwa. Also ein riesiges Steinteil, was da angeschafft wurde und zum Bau dieses Tempels verwendet wurde. Große Teile im Innenbereich waren mit purem Gold überzogen. Man schätzt den Wert der gesamten Anlage damals, so wie das berichtet wird von diesem Bau, auf heutzutage mehrere Milliarden Euro. Ja, also ein enormer Wert, den er da reingesteckt hat. Das alles, um sich einen Namen zu machen, nicht Gott. Ja, um sich einen Namen zu machen. Ich habe dieses große Bauwerk bauen lassen. Und die Juden haben es eben als Tempel dann genutzt, um Gott zu verehren, beziehungsweise eben ihre Feste, die im Alten Testament angegeben sind, dort zu feiern. Und man meinte, das ist so riesig, so massiv, das steht für immer. Aber Gott hatte andere Pläne. Ja, und Jesus kündigt das deutlich an. Die Jünger waren überwältigt, als sie das gesehen haben. Mal gucken, ich habe hier noch ein paar Bilder, die will ich euch nicht vorenthalten. Jesus hat ihnen was anderes gesagt. Sie waren ganz begeistert, die Jünger, als sie das gesehen haben. Meister, guck mal, was für Steine! 11 Meter lang und ja, ist klar, kann man sich vorstellen, dass die begeistert waren. Was für Steine, dass Menschen fähig sind, sowas zu bauen. Großartig, sowas steht doch für immer. Und Jesus antwortet gleich darauf. Mitten in die Begeisterung hinein prophezeit er ihnen, was geschehen wird. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. Das kann doch nicht sein. So was Riesiges, so was Großartiges. Ja? Das war so eine Arbeit, das da hinzukriegen. Wie wollen die das wieder wegkriegen? Das muss doch für ewig bleiben. Und Jesus sagt, es wird kein Stein davon auf dem anderen gelassen werden. Das ist eine Prophezeiung, die er ihnen gegeben hat. Und die hat sich nur einige Jahre später erfüllt, hat nicht allzu lang gedauert. Es kam im Jahr 66 nach Christus zum jüdischen Krieg, der Aufstand der Juden gegen die römische Herrschaft. Und es hat sich ein langer Krieg gewesen. Normal hätte man denken müssen, Mensch, die Römer mit ihrer militärischen Macht, die hätten das doch schneller beenden können. Das Problem war, sie hatten in Rom selbst gerade ihre Probleme. Jahr 66, das war schon so Ende von der Herrschaft von Nero. Und dann gab es dieses Vier-Kaiser-Jahr, wo 4 Kaiser hintereinander waren. Ne? Und der letzte in diesem Vier-Kaiser-Jahr, das war das Jahr 69, war dann ein Feldherr, der vorher in Syrien stationiert war und der den Aufständischen schon eine Niederlage beigebracht hat. Aber dann wurde er abgezogen, weil man ihn in Rom brauchte. Und da hat sich das noch ein bisschen hingezogen, das Ganze, bis ins Jahr 70 hinein. Und sein Sohn, der ist dann neuer Feldherr geworden, das war der Titus. Sein Vater war Kaiser Vespasian. Und Titus hat also dann Jerusalem eingenommen mit seinen Truppen. Und die letzte Bastion, die es noch gab, wo noch sich die Rebellen verschanzt haben, das war der Tempelberg, im Tempel selbst. Und Flavius Josephus schreibt, Titus wollte dieses gewaltige Bauwerk nicht zerstören, er wollte es erhalten. Und deswegen hat er Befehle gegeben, man soll die Aufständischen umbringen, aber das Gebäude nicht kaputt machen. Das war wichtig ihm, er wollte das erhalten. Das Problem war, man weiß nicht genau wie, es gibt verschiedene Theorien darüber, wie das wohl gewesen ist. Mal gucken, ob man... Ja, hier sehen wir mal ein Bild, wie sie dann alles eingenommen haben und was noch da war, mitgeschleppt haben nach Rom. Das ist der Titusbogen in Rom. Da sieht man das hier, der 7-armige Leuchter, wie er abtransportiert wird, zur Erinnerung an den Sieg gegen die Juden, Ende des jüdischen Krieges. Es kam irgendwie dazu, wahrscheinlich durch Brandpfeile, die im Kampf in den Tempel geschossen wurden, und es kam zu einem Brand im Tempel. Da, wo die Verteidiger, die letzten noch da waren. Und bei diesem Brand hat sich so eine Hitze entwickelt, dass das Gold, die Goldverkleidung im Tempel geschmolzen sind. Und es ist in die Ritzen zwischen diese großen Steinquader geflossen. Und das war natürlich dann der Grund, weil Gold und Geld ist ja das Allerwichtigste im Leben für viele Menschen. Ne? Das war das Allerwichtigste. Das müssen wir wieder haben, das geht nicht. Und deswegen wurde doch dieses große Bauwerk, dieser Tempel, den man erhalten wollte, der ja so riesig ist, so herrlich, so großartig, der wurde dann doch abgebrochen. Und das haben die Römer selbst gemacht. Sie haben einen Steinquader nach dem anderen losgemacht und haben ihn einfach über die Mauer, über den Rand des Fundaments ins Tal geworfen, um an das Gold zu kommen, das da reingeflossen ist. Und so haben sie eben das ganze Gold aus dem Tempel weitestgehend doch wieder herausbekommen. Und es hat sich genau das erfüllt, was Jesus gesagt hat. Begeistert waren die Jünger, wow, wie großartig, das kann doch nie kaputt gehen. Und Jesus sagt, nein, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und genau das ist geschehen. Das, was man heute sieht, da die Klagemauer und mit der Platte, die Klagemauer ist nicht ein Teil des Tempels, das ist nur die Grundmauer, eine Stützmauer für das Fundament. Das Fundament ist der Tempelberg, die Platte, auf dem heute die beiden Moscheen stehen. Vom Tempel selbst ist wirklich jeder Stein über den Rand geworfen worden. Da ist nichts geblieben. Das ist genauso, wie Jesus das gesagt hat. Viele andere Gebäude, die nicht so prächtig waren, da siehst du wenigstens noch Teile. Upsala, das war zu weit. Also ich war mit meiner Frau mal in Perge, das kommt auch in der Apostelgeschichte mal kurz vor, Paulus und seine Mitarbeiter sind dort durchgezogen. Da siehst du noch vieles, ja. Das ist natürlich auch Ruinen, Trümmerfeld, aber viele Gebäude, da siehst du noch die Fundamente, manche Wände stehen noch fast komplett und so weiter. Aber von diesem riesigen Tempel mit seinen großen Felsblöcken, da sieht man nichts mehr. Hier also die Klagemauer ist eigentlich nur die Stützmauer, nur das Stützmauer für das Fundament. Das sind auch riesige Steinblöcke mit mehreren Tonnen Gewicht, die da verarbeitet sind. Aber diese ganz riesigen großen, die haben Archäologen zum Teil ausgegraben. Gut, da sieht man noch nicht so viel. Aber hier zum Beispiel, da steht ein Mann davor, da habt ihr ein bisschen eine Vorstellung, was das für Apparate waren. Das sind Steine vom Tempel, die über die Mauer geworfen wurden, die unten ausgegraben wurden. Im Tal, da wo die Römer die Steine damals reingestoßen haben, da haben sie gelegen bis in unser letztes Jahrhundert hinein, bis dann ausgegraben wurde. Und man weiß heute, aha, jetzt der Gebetsplatz der Juden vor der Klagemauer, das ist etwa 20 Meter über dem Niveau zur Zeit Jesu. Das heißt, wahrscheinlich liegen da drunter auch noch Steine vom Tempel, unter dem Boden. Der riesige Tempel ist abgebrochen worden, Stein für Stein, genau so, wie Jesus das gesagt hat. Hier sehen wir auch nochmal ein paar Blöcke. Ja, da haben wir schon den nächsten Text, um den es gleich noch geht, mit dabei. Jesus hat also klar und deutlich gesagt, das wird geschehen. Seid nicht so beeindruckt von dem, was ihr da seht, aber das wird geschehen. Jesu Prophezeiung über den Tempel des Herodes ist nicht die einzige Prophetie, die wir in Kapitel 13 bei Markus haben. Viel wichtiger ist noch das, was Jesus dann über die Endzeit und seine Wiederkunft aussagt. Und da kommen wir gleich zu dieser Stelle, die ihr da schon seht. Man nennt das die sogenannten Ölberg-Prophezeiungen oder den Ölberg-Diskurs. Findet man in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Das sind ja die drei synoptischen Evangelien, die von den gleichen Ereignissen jeweils berichten. Und man nennt sie so, weil es eben auf dem Ölberg. Wir haben gelesen, als sie dann auf dem Ölberg waren, kamen diese Fragen und er hat sie dort beantwortet, weil er sie dort gehalten hat, dem Tempelberg gegenüberliegend. Man konnte also immer noch rübergucken, hat das gesehen und hat gehört, dass Jesus sagt, da bleibt nichts aufeinander und das und das und das wird alles geschehen. Prophetie. Wir haben also ein prophetisches Kapitel, etwas, wo Jesus berichtet, was alles geschehen wird. Bei Prophetie ist es immer wichtig, dass man vier Grundwahrheiten beachtet. Erstens, man muss immer den Kontext beachten. Es gibt so viele Leute, die über Prophetie predigen oder irgendwas darüber geschrieben haben und man wundert sich, woher sie das haben. Das ist, wenn man dann irgendwie eine Aussage aus der Prophetie, einen Vers rausnimmt und beachtet nicht das, was drumherum steht und macht daraus eine neue Lehre. Das darf man nicht machen, man muss immer den Kontext beachten. Er hat als jüdischer Meister zu seinen jüdischen Jüngern gesprochen über Ereignisse, die damals erwartet wurden aufgrund prophetischer Aussagen im Alten Testament. Man muss es im Licht der bereits vorhandenen Prophetie sehen, das ist das andere Wichtige. Es ist immer gefährlich, eine Stelle aus der Schrift zu isolieren, ohne den Zusammenhang auch mit anderen Stellen, die ebenfalls über das gleiche Ereignis reden, zu beachten. Und man sollte es ganz praktisch betrachten. Allein viermal sagt Jesus in dem Kapitel zu seinen Jüngern, seht zu. Das heißt, gebt genau Acht. Achtet genau darauf. Seid wachsam. Und man muss es, wenn es um die Endzeit geht, eben auch endzeitlich betrachten. Das sind zukünftige Ereignisse, die von Propheten schon im Alten Testament angekündigt wurden, von Jesus jetzt hier näher erklärt werden. Und er macht deutlich, das kommt noch. Und in diesen Ölberg-Prophezeiungen spricht er eben von der großen Trübsalzeit. Und da ist unser Text hier aus Daniel, der dazu gehört. Daniel ist das erklärt worden schon mal. Das sind 70 Wochen über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt. Und in dieser Prophetie in Daniel 9 wird ihm klar gesagt, 69 davon sind schon vorbei. Die 70. kommt noch. Und das ist die, die wir die große Trübsalzeit nennen. Und wenn wir in Markus weitergehen würden, wir lesen heute nur diese ersten vier Verse, aber wer das gerne weitermachen möchte, kann das gerne machen, sollte beachten, in den Versen 5 bis 13 geht es über den Anfang dieser Trübsalzeit. In den Versen 14 bis 18 behandelt er die Mitte dieser Zeit und in den Versen 19 bis 27 geht es dann um das Ende und die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Und das ist es, woran wir glauben. Das ist das, was Paulus gemeint hat, als er den Thessalonichern das geschrieben hat. Diese drei Charakteristika einer geistlich reifen Gemeinde. Und dieses dritte war eben, die Erwartung zu haben. Er kommt wieder. Er erfüllt das, was er zugesagt hat. Und wenn er gesagt hat, ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten, aber ich komme wieder, um euch zu mir zu holen, dann wird er das tun. Auch wenn die Gemeinde schon fast 2000 Jahre wartet. Er wird es tun. Er kommt wieder. Sein erstes Kommen auf diese Welt war als ein Diener, einer, der sein Leben hingibt für uns alle. Das war in der jüdischen Erwartung damals und auch heute noch in der Lehre, die dort bei den Juden ist, nicht so drin. Die haben immer den Messias als einmal kommend gesehen und in erster Linie als den Siegreichen, den, der die Macht übernimmt, der König ist, als Diener, als Opferlamm, obwohl es im Text steht, ja, das ist irgendwie auch da so mit drin. Aber dass er zweimal kommt, das haben sie so nicht gesehen und auch nicht gelehrt. Aber gerade in Daniel 9 steht das ganz, ganz deutlich. Gerade in dieser Prophezeiung, wo es um diese 70 Wochen geht, die über das Volk und die heilige Stadt bestimmt sind. Daniels 70. Jahrwoche. Ja. Also wenn wir es lesen, dann jedenfalls ging mir das so, beim Studium vom Buch Daniel, dass ich dachte, Mensch, warum haben die das, das waren doch auch Theologen damals, warum haben die das nicht erkannt? Ne? Aber ich muss ehrlich zugeben, mir ist das auch manchmal so gegangen, dass ich dachte, ah ja, so ist das. Ne? Und das musste ich dann später revidieren, als ich noch mehr Kenntnis davon hatte und noch mehr Gottes Wort wirklich habe wirken lassen. Ja, also viele sind auch heutzutage schnell von irgendwelchen Endzeitbüchern, von den Aussagen, die da drin sind, so beeindruckt, dass sie gar nicht richtig nachgucken, steht das wirklich so im Text. Ne? Also es ist immer wichtig, am Text zu bleiben und möglichst ihn auch betend zu lesen, sagen, Herr, schließ mir das auf, dass ich verstehe. Das ist wichtig. Ja. Gibt zum Beispiel, jetzt muss ich doch mal einen Schluck trinken, sonst wird es zu trocken. Gibt ja zum Beispiel unter verschiedenen christlichen Gruppen auch so diese, ich will es nicht Streit nennen, diese Diskussionen. Wann kommt Jesus wieder? Wann wird seine Gemeinde geholt von ihm? Ist das noch vor der Trübsalzeit oder ist das mittendrin oder ist das am Ende der Trübsalzeit? Und eigentlich gibt Gottes Wort, wenn du die gesamten Aussagen über das Thema anschaust, durchliest, Kontext beachtest, schon einen klaren Aufschluss darüber, dass man weiß, wann das sein wird. Und trotzdem wird es also diskutiert. Ja, das liegt oft daran, dass Gottes Wort nicht so akzeptiert wird, wie es da steht, sondern man meint, irgendwelche anderen Eckpunkte noch zu haben, an denen man das sehen kann und so weiter. Aber es ist eigentlich Gottes Wort, das uns Aufschluss gibt und nicht irgendwelche Ideen, die Menschen anderweitig noch hatten. Ne? Zum Beispiel ist mir mal von jemand erklärt worden, ja, aber guck mal, da steht doch auch was in der großen Trübsalzeit, in der Offenbarung von den Auserwählten. Das kann doch nur die Gemeinde sein. Und ich konnte ihm zeigen, du, in der Bibel gibt es allein drei Gruppen, die als Auserwählte bezeichnet werden. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber drei habe ich schon mal gefunden. Nein. Denn auch von Israel, von dem alttestamentlichen Gottesvolk, ist auch die Rede von Auserwählten. Von der Gemeinde Jesu im Neuen Testament ist die Rede von den Auserwählten. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die erst gläubig werden in dieser Trübsalzeit. Und von denen ist auch von den Auserwählten die Rede. Und das sind die Auserwählten, die du da in deiner Stelle hattest, ne? Die du da eben zitiert hast. Das ist nicht Gemeinde Jesu, das sind Menschen, die sich bekehren, nachdem Gemeinde Jesu bereits mit dem Herrn entrückt ist, bei ihm ist. Gemeinde Jesu muss die Trübsalzeit nicht durchmachen. Da haben wir einen wunderbaren Vers, der das sagt, in Offenbarung 3, Vers 10. Da steht es ganz deutlich, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich werde dich bewahren vor dieser schrecklichen Stunde, vor der Trübsalzeit. Ist auch interessant, es wird ja, wenn du alles zusammenziehst, berichtet, dass diese Trübsalzeit 7 Jahre umfasst, ne? In der Gemeinde Jesu bereits entrückt ist, aber es bekehren sich auch noch Menschen, aber es geht mit dieser Weltzeit wirklich auf das Ende zu. Und am Ende dieser 7 Jahre kommt Jesus in Herrlichkeit wieder. Das, was erwartet wurde schon von den Juden damals bei seinem ersten Kommen, wo er aber deutlich gemacht hat, nee, das ist beim zweiten Kommen, wird das geschehen. Dann kommt er wieder. Und es ist interessant, diese 7 Jahre, die als eine Woche bezeichnet wird, aber eben 7 Jahre umfasst, das passt auch sehr gut zu der Tradition, wie das bei den Juden üblich war, was eine Hochzeit betraf. Da gab es 7 Tage, die ganz besonders waren. Es war vorher ja schon ein Versprechen da bei einer jüdischen Hochzeit, dass der Junge und dieses Mädchen, die gehören zusammen. Die Eltern haben das auch schon alles abgesprochen gehabt und die haben sie auch schon kennengelernt, aber sie waren eben noch nicht zusammen. Sie galten bereits als Mann und Frau, schon füreinander festgelegt. Und der Bräutigam, der ist dann weggegangen, um die Stätte zu bereiten. Also da, wo sie wohnen sollten in Zukunft als Ehepaar. Um die zu bereiten, die Hochzeitsräume und die Wohnung. Und der Vater des Bräutigams war der, der festgelegt hat, wann die Hochzeit überhaupt sein wird. Der hat nämlich geguckt, hat der Junge gut gearbeitet, ist das alles richtig vorbereitet oder gibt es nachher Probleme? Ne? Also es muss alles genau sein, das war so. Ne? Der Vater des Bräutigams, der hat den genauen Hochzeitstermin festgelegt, wann eben die Braut dann kommen darf. Und dann hat der Vater dem Sohn gesagt, als er gemerkt hat, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du deine Braut holen. Der Vater hat das festgelegt, nicht der Bräutigam selbst und auch nicht die Braut. Und die Braut musste bereit sein für diesen Termin, dass sie nicht überrascht ist, wenn der Bräutigam kommt. Sie musste also wachsam sein, bereit sein. Wenn der Wächter, der den Bräutigam kommen sieht, dann weiß, jetzt ist es soweit, bläst er die Posaune und die Braut läuft ihrem Bräutigam entgegen. So war das. Und Braut und Bräutigam, sie treffen sich und gehen gemeinsam dorthin, wo die Stätte eben jetzt bereitet ist. Und dann sind sie 7 Tage für sich. Das ist das, was man im Englischen den Honeymoon nennt. Ne? 7 Tage sind sie für sich, abgetrennt von allen anderen, nur die beiden. Und nach den 7 Tagen kommen sie raus, zeigen sich der ganzen Verwandtschaft, dem ganzen Dorf, der ganzen Welt. Und dann wird das große Hochzeitsmahl gefeiert. Und das ist interessant, das ist so ziemlich genau die Beschreibung, die gegeben wird. Jesus holt seine Braut, seine Gemeinde vor der Trübsalzeit und ist mit ihr zusammen in diesen 7 Jahren, in denen hier in der Welt das Chaos immer größer wird, immer schlimmer wird. Und dann, nach den 7 Tagen, kommt er mit seiner Braut zurück und zeigt sich allen. Das ist die Wiederkunft. Wenn er zum zweiten Mal auf diese Erde kommt, mit um. Sein zweites Kommen als Herr und König. So wie wir es vorhin in dem einen Lied gesungen haben. Er ist unser Herr und König. Sein zweites Kommen ist am Ende dieser Weltzeit, die wir heute noch haben. Und sind wir doch mal ehrlich, also mir ging es gerade letzte Woche wieder mehrfach so, wenn ich die Nachrichten geguckt habe. Da habe ich gedacht, komm Herr Jesus, bitte komm bald. Denn das, was hier läuft in unserer Welt, das spitzt sich immer mehr zu und wird immer chaotischer. Es wird überall behauptet, es ist alles toll und geil und super und klasse und so weiter. Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist doch Chaos und es wird immer schlimmer. Und deswegen sollte Gemeinde auch das wirklich als Gebetsanliegen haben. Herr, bitte komm bald. Komm bald, Herr Jesus. Das ist übrigens einer der letzten Verse überhaupt in der ganzen Bibel, in der Offenbarung. Komm bald, Herr Jesus. Sein zweites Kommen in diese Welt mit seiner Braut wird als Herr und König sein in Kraft und Herrlichkeit. Von den alttestamentlichen Prophezeiungen hatten die Juden damals eigentlich ja nur diese Erwartungen. Die Jünger hatten sie auch. Ne? Und deswegen haben sie gefragt, Herr, wann wird das alles sein? Wann wird das alles kommen? Denn kurz vorher waren sie ja schon in Jerusalem eingezogen und haben schon gedacht, ah, jetzt fängt's an. Ne? Das Volk hat Hosianna gebrüllt. Das heißt eigentlich nichts anderes übersetzt als Herr, hilf jetzt. Ne? Und gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Und ich glaube wirklich, die Jünger und alle, die diese Erwartung hatten und die mit Jesus verbunden haben, dachten, jetzt kommt er als der Messias in Kraft und Macht. Aber nur ein paar Tage später ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Leben hingegeben. Denn sein erstes Kommen in diese Welt, wie es von den Propheten im Alten Testament angekündigt war, war, um sich selbst zu opfern, um unser Erlöser zu werden. Und es gibt ein zweites Kommen. Und er kommt in Kraft und Herrlichkeit. Die haben das damals wirklich erwartet, auch die Jünger. Ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo die Mutter von Jakobus und Johannes zu Jesus kommt und sagt, Meister, wenn es dann soweit ist, wäre es nicht möglich, dass der eine rechts und der andere links, also praktisch so die führenden Minister in deinem Reich sind, ja, so Stellvertreter oder wie auch immer, das wäre schön, meine beiden Söhne, ach, da würde ich mich freuen und so weiter. Ne? Der eine rechts, der andere links, die haben erwartet, das wird jetzt als nächstes kommen, ne? Und er muss ja auch antworten, weißt du, den Wunsch, den kann ich dir so nicht erfüllen. Das kann nur einer. Ja, und er legt fest, wer rechts oder wer links sitzt. Und wenn Jesus dann von seinem Leiden sprach, seinen Jüngern gegenüber, und das hat er öfter gemacht, seine Leidensankündigung, dass er hingehen wird nach Jerusalem und das passieren wird, die waren konsterniert. Ja, die haben das nicht verstanden. Das entsprach nicht dem, was sie erhofft hatten. Und es geht so weit, dass an einer Stelle Petrus meint sogar, ihn rügen zu müssen. Herr, rede doch nicht immer sowas. Das wird niemals geschehen. Ne? Und Jesus antwortet, geh hinter mich, Satan. Ja, das ist der Angriff des Satans. Der will das, was Gott vorhat, verwässern oder möglichst auslöschen und so weiter. Nein, genau das, was geplant ist, das wird geschehen. Paulus sagt in einem Brief, dass das Kreuz heute noch für die Juden und für die Menschen, die das so gesehen haben damals, ein Stolperstein ist. Stein des Anstoßes. Weil sie in den Prophetien immer nur den triumphierenden Messias sehen wollten und die Aussagen über den leidenden Messias, über das Opferlamm, eben nicht beachtet haben. Aber entscheidend ist, er kommt. Er kommt wieder. Wenn er irgendetwas behaltet von der Predigt heute Morgen, dann wäre es dieser Satz, der wäre der wichtigste. Jesus kommt wieder, er hält Wort. Keiner von uns weiß, wann das genau sein wird. Ne? Das haben wir auch hier in Vers 32 nochmal stehen, in dem Kapitel. Von jenem Tag aber, von der Stunde, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Denkt zurück an das Beispiel mit der jüdischen Hochzeit. Der Vater des Bräutigams sagt dem Bräutigam, jetzt ist es soweit. Nicht, er legt es nicht selbst fest, der Vater legt es fest. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Ein paar Verse weiter in Vers 37 lesen wir das. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Wir wissen nicht, wann es ist, auch wenn wir es gern wissen würden. Und die Jünger wollten es gern wissen. Sie haben gefragt, Herr, wann ist das? Sag uns, wann ist das? Und dann fängt er an mit seiner Lehre dort auf dem Ölberg. Und das sind hier die letzten Verse am Ende des Kapitels. Was ich euch aber sage, sage ich allen wach. Denn keiner weiß, wann es sein wird, außer der Vater. Wir wissen nicht, wann. Aber wir können erkennen, dass der Tag immer näher rückt. nicht nur, weil jeder Tag, den wir weiter vorangehen, eben ein Tag weiter ist, sondern auch die Zeitgeschichte, auch die Geschichte des letzten und dieses Jahrhunderts zeigt uns, dass es immer weitergeht. Erst am Freitag bei uns in Darmstadt in unserem Bibelkreis das Beispiel nochmal gebracht, Israel. Ja, erinnert ihr euch, der Tempel ist abgetragen worden, die Römer haben den Krieg gewonnen im Jahr 70, da gab es keinen Staat Israel mehr. Und den gab es nicht mehr bis 1948. Das sind fast 1900 Jahre. Fällt euch irgendein Volk ein, das mal ein paar hundert Jahre nicht existierte, keinen eigenen Staat hatte und auf einmal wieder einen Staat hatte? Ich weiß, die Polen, die sind in ihrer Geschichte öfter einverleibt gewesen, entweder bei Deutschland oder bei Russland und so weiter. Aber dann gab es immer wieder einen polnischen Staat und so weiter. Aber das war eine Sache von vielleicht 100 Jahren, wenn es hochkam. Ja? Und die lebten ja auch noch dort in dem Gebiet. Waren halt dann Bürger des zaristischen Russlands als Beispiel, ne? Und so weiter, bis sie wieder einen eigenen Staat hatten. Aber sonst, ich wüsste kein Volk, das da sonst ist. Und schon gar nicht so eine Länge, 1900 Jahre fast. Und noch verrückter ist es, wir nehmen gerade bei uns in Darmstadt das Buch Esther durch. Und da gab es ja den Versuch in der Zeit der Perserkönige durch einen Mann namens Haman, der fast sowas wie der Kanzler oder Großvezier des Perserreiches war, die Juden auszurotten. Und sein Bestreben, das ist halt schiefgegangen. Gut. Ist schiefgegangen. Jetzt die Juden feiern, glaube ich, gerade heute das Purimfest, das daran erinnert, an dieses Geschehnis damals. Ne? Aber viele Jahrhunderte später gab es das nochmal, im letzten Jahrhundert, hier in unserem Land. Da gab es 1943 in Berlin die sogenannte Wannsee-Konferenz. Ne? Und die Nazis haben festgelegt, sie wollen die Juden ausrotten. Man nannte das die Endlösung der Judenfrage. Und 5 Jahre später ist der Staat Israel entstanden, nach fast 1900 Jahren wieder. Du siehst, der Mensch denkt, hat irgendwelche Vorhaben, aber Gott lenkt. Und das ist entscheidend. Und ihm können wir vertrauen und ihm sollten wir vertrauen, wirklich, ganz und gar. Er tut das, was er sich vorgenommen hat. Und wenn er ankündigt, das wird geschehen, dann kommt das auch. Auch wenn wir es heute und vielleicht morgen noch nicht sehen, aber es kann sein, dass es übermorgen schon passiert, ne? Es kommt, darauf dürfen wir vertrauen, daran dürfen wir glauben. Es kommt. In Psalm 102 schreibt der Psalmist, denn der Herr wird Zion aufbauen und er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Der Staat ist wieder da, 1948. Bei allen Anfeindungen, es gab ja sofort am nächsten Tag den ersten Krieg, ne? Weil man das verhindern wollte, diesen Staat wieder ausradieren wollte. Und alle Kriege haben nichts gebracht, ne? Für die Araber. Das, was sie vorhatten, hat nicht geklappt. 1967 kam ganz Jerusalem unter jüdische Oberhoheit. Ne? Auch etwas, was in den Schriften angekündigt ist, dass die Zeit der Heiden über Jerusalem zu Ende geht. Ja. Israel existiert, es blüht, es wird immer mehr. Und das, denke ich, was hier wirklich mit gemeint ist, ist aber nicht nur, dass Zion wieder gebaut wird. Wir brauchen da nicht überlegen, oh ja, da müsste vielleicht ein neuer Tempel erst noch gebaut werden oder so. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Ich meine, dass es auch geistlich gebaut wird. Und das, was man zurzeit erlebt, die öfter nach Israel fahren, berichten mir das immer. Es gibt dermaßen viele Aufbrüche, gerade in den letzten Jahren. Es war am Anfang, gab es eine Handvoll messianische Juden, also Juden, die an Jesus als den Messias glaubten, so wie die Schrift es sagt. Und nicht nach der gängigen Meinung, die da war. Also mit uns geistlich verwandt. Und heute gibt es ein paar hunderttausend schon. Und es wächst immer weiter. Es gibt Aufbrüche, wo man nicht gedacht hat, dass es Aufbrüche gibt. Da ist Gott durch seinen Geist an der Arbeit. Er ist dabei, genau das zu tun, in geistlicher Hinsicht, das wieder aufzubauen. Der Herr wird Zion aufbauen und dann wird er erscheinen in seiner Herrlichkeit. Und auf dieses Erscheinen freue ich mich. Wenn er seine Braut zu sich holt, wenn wir mit ihm sind, und Hochzeit feiern und wenn er mit uns wiederkommt, um sein Friedensreich zu etablieren. seine Friedensherrschaft zu beginnen. Und das ist es, was er tun wird. Das ist es, was er angekündigt hat. Wenn er kommt, wird er diese Welt verändern. Etwas, was es noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Weltweiten Frieden werden wir dann haben. Denn er ist der Friedefürst. Deshalb wacht, haltet Ausschau, lest in Gottes Wort, lasst es wirken und betet, dass er kommt, bald kommt, dass wir es erleben, dass wir bei der Entrückung alle dabei sind. Ein Gebet, das ich immer habe, regelmäßig ist, ich wünsche mir so, dass ich keinen von meinen Verwandten noch mal hier in dieser Welt zu Grabe tragen muss, weil der Herr bald kommt und wir sind alle dabei, die wir an ihn glauben, ne? Diese Erwartung, dass er wirklich bald kommt, die habe ich und darauf freue ich mich. Und das wünsche ich auch euch, dass ihr Menschen seid, die wachsam sind. So wie das Paulus in dieser Stelle, die ich am Anfang zitiert habe, den Thessalonichern geschrieben hat. Diese drei Charakteristika einer geistlich reifen Gemeinde. Dass da Glaube ist, der in der Tat ist, dass da Liebe ist, die spürbar ist, die untereinander da ist und auch für andere sorgt. Und diese Hoffnung und Geduld im Erwarten des Kommens unseres Herrn Jesus. Er kommt, so wie er es zugesagt hat. Amen. Herr, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort haben. Und du sagst uns das so deutlich, dass du wiederkommst, dass du die Städte bereitest und dass wir nicht hier bleiben, sondern du kommst wieder, um uns zu dir zu holen. Und darauf freuen wir uns, Herr. Und bitten dich, bitte, Herr, komm bald. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, in die Nachrichten, in all das, was um uns herum geschieht, dann bitten wir dich, Herr, komm bald. Komm und sei der Friedefürst für alle, die dann auf der Erde leben. Danke, Herr, für deine Herrlichkeit und deine Liebe. Amen.